Schön, dass du am Start bist. Mein Name ist Sarah Desai und das hier sind die Mindful Sessions. Nein, natürlich, also es sind die Mindful Sessions, aber mein Name ist Michael Kurt, a.k.a. Curse, und Sarah und ich, wir haben ein langes Gespräch geführt, was wir letztendlich in zwei Teile aufgeteilt haben. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört sehr, sehr, sehr gerne rein. Hier ist jetzt der zweite Teil, und da wir das Gespräch durchgängig geführt haben, haben wir halt einfach in der Mitte geschnitten. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, landet ihr direkt mitten in der Materie in 3, 2, 1. Es gibt ja diese grundsätzlichen Antreiber, die wir haben. Das eine ist irgendwie, ich muss gefallen. Das andere ist, ich muss perfekt sein und so weiter. Ne? Also da gibt's verschiedene, und die laufen aber alle auf ähnliche Ergebnisse hinaus. Ich habe dieses letzte Woche in einer Fortbildung, die ich gerade mache, auch was sehr schön, also sehr Interessantes gehört. Da ging es sehr viel darum, um Willen und was ist es. Und da wurde unterschieden zwischen falschem Willen und echtem Willen. Das hört sich jetzt erstmal abstrakt an, aber der falsche Wille ist quasi unser Superego. Das ist, was Freud das Superego genannt hat. Das ist die Stimme in unserem Kopf, die uns ständig erzählt, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, oder du musst dich mehr anstrengen, oder du machst zu viele Fehler und so weiter und so fort, dass uns ständig da die Ansagen macht. Je mehr wir davon gesteuert werden, desto mehr beißen wir uns durch und nehmen keine Rücksicht auf Verluste bei anderen und bei uns selbst und so weiter und so fort. Und das ist der sogenannte falsche Wille. Und der entsteht dadurch, dass wir irgendwann mal in unserer Geschichte, in unserer Kindheit und so weiter gelernt haben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren müssen, um unseren Eltern zu genügen, um unserem Umfeld zu genügen. Das passiert meistens, wenn man so 3, 4 Jahre alt ist, dass man irgendwann merkt, so, oh, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, wenn ich einfach nur spiele, wenn ich einfach keine Sorgen habe, dann werde ich von meiner Umwelt irgendwie nicht gelobt, nicht geliebt. Und dann fängt man an, Muster zu entwickeln, und um von den Eltern und von der Umwelt irgendwie akzeptiert, gesehen, geliebt zu werden und so weiter. Das ist jetzt mal so die psychologische Erklärung. Ne?
Und ich glaube, was da auch noch ganz viel reinspielt.
Ich gieße mir mal ein Wasser ein übrigens.
Und mach gerne, mal, gerne. Ne?
Dankeschön.
Ist auch dein Zuhause.
Dankeschön.
Gerade in dem Alter, 3, 4, ist ja auch eine riesengroße Abhängigkeit von unseren Eltern. Ja.
Ich glaube, es war schon mit 2 oder so, ich habe es vergessen. Also.
Und ich glaube, das spielt da auch ganz viel mit rein, ja, weil wir möchten ja, nicht nur wir möchten gelobt werden, sondern wir müssen gelobt werden. Wir müssen gelobt werden, um das zu bekommen, was wir wollen.
Genau.
Ob das jetzt ein Eis ist,
genau.
Ja, oder ein Spiel oder was auch immer, was wir
Liebe
uns wünschen.
Liebe ist es am Ende.
Am Ende ist es Liebe.
Und Survival. Weil wir als Kinder eben nur überleben können, wenn unsere Eltern oder unser Umfeld uns schützt und dafür sorgt, dass wir überleben. Mhm. Ja, das ist Survival. Mhm. Das heißt, das Superego, was diese Ansagen macht und was uns so oft in den Scheiß reinreitet, ja, das ist erstmal gar nicht schlecht, sondern es ist ein Mechanismus, den wir entwickelt haben, um in den Lebensumständen, in denen wir uns wiedergefunden haben, zu überleben. Das heißt, es war ein Überlebenstool und es ist ein Überlebenstool, aber irgendwann verändern sich die Parameter, aber dann haben wir das so gefressen und so gelernt, dass es uns unter Umständen Schwierigkeiten bereiten kann, und zwar, wenn es übernimmt.
Und auch die Parameter, die verändern sich auch erst ziemlich spät, weil selbst wenn wir 12, 13, 14 sind, sind wir immer noch abhängig auf eine gewisse Form. Ne? Natürlich, also wir sind noch nicht selbstständig, wir sind abhängig immer noch von dem Wohlwollen, ja. Wir haben, das kennen alle den schönen Spruch, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Und wenn wir dann hinterher selbstständig sind, dann sind wir schon so durchkonditioniert, dass wir dieses Konzept weiterbehalten.
Es ist auch so, dass diese Sachen, glaube ich, auch auf so eine subtile Art und Weise funktionieren. Ne? Ich meine, man kann natürlich wirklich hingehen und wirklich gucken, was hat mich so geprägt durch meine Mutter, durch meinen Vater, durch mein Umfeld und so weiter. Ne? Und das lohnt sich natürlich auch, dahin zu schauen. Aber manchmal ist es so komplex, dass man das gar nicht alles aufdröseln kann. Und deswegen statt irgendwie sich intellektuell diesem Superego oder diesen Antreibern und so weiter zu nähern, was man auf jeden Fall auch machen kann. Aber zusätzlich dazu ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, mindestens genauso viel Zeit damit zu verbringen, das Feingefühl zu entwickeln, um so gut in uns selbst reinhorchen und reinspüren zu können, dass wir feststellen, was wollen wir eigentlich wirklich und was brauchen wir eigentlich wirklich. Und dass wir das immer mal wieder so gut fühlen können, dass wir irgendwann unterscheiden lernen zwischen diesem False Will und diesem Superego und diesen Stimmen im Kopf und unseren eigentlichen Bedürfnissen. Das klingt jetzt abstrakt, aber vielleicht können die ein oder anderen von euch das nachvollziehen. Denn wir kennen alle solche Momente, wo wir irgendwann merken, boah, das sind jetzt nur meine Gedanken, das ist jetzt nur die Stimme in meinem Kopf. Eigentlich geht es um was ganz anderes. Und mindestens genauso wichtig wie diese intellektuelle Auseinandersetzung mit den Problemen und den Stories und so weiter, ist das Feintunen von unserer Aufmerksamkeit für das, was wir brauchen und was wir wollen. Und das ist kontraintuitiv. Ja? Normalerweise hören wir ja auf diese Stimme, die uns da warnt. Das Superego ist auch dafür zuständig, dass wir nicht die Norm verlassen. Also das passt auch insofern auf uns auf, ne? Dass es sagt, okay, das Superego weiß, was will die Gesellschaft, was will unser Umfeld und so weiter. Und das sorgt immer wieder, also das versucht uns immer auf Kurs zu halten. So, nee, guck nicht zu sehr hin oder nee, mach nicht zu viele verrückte Sachen oder nee, sei nicht zu sehr anders und so weiter. Ne? Das hat eigentlich so eine Art regulative, positive Aufgabe. Aber oft entspricht es nicht unserem wirklichen tieferen, ehrlichen, wie man das nennt, wahren Willen. Und deswegen ist das Kultivieren davon unglaublich wichtig und eine Sache, für die es sich lohnt, Zeit und Energie an die Seite zu setzen. Und da landen wir dann bei Mindfulness und bei Achtsamkeit und bei ganz vielen Arten, die in diese Richtung gehen. Und wenn wir von Selbstfindung oder Selbstentdeckung und so weiter sprechen, ne? Die sich wirklich lohnt, ist die dahin guckt. Ne? Zu schauen irgendwie, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und ganz oft ist dieses, auch was wir hier betreiben, ne, Coaching und Meditation und das ganze Zeug, ganz oft wird das instrumentalisiert von unserem Superego, um nämlich besser zu performen.
Schneller, höher, richtig, schneller, weiter.
Das ist so wie Leute, die Leute bei großen Firmen, die dann zu mir sagen, ja, ich habe neulich auch so einen geilen Achtsamkeitskurs gemacht und danach konnte ich viel besser performen am Laptop und meine Mails viel schärfer formulieren und so weiter. Und das ist dann so, okay, ja, aber das ist dieses Superego oder dieser False Will oder was auch immer, das ist unsere Ängste, die instrumentalisieren dann unsere Tools wie Achtsamkeit und Meditation dass wir noch krasser werden. Und da müssen wir einfach aufpassen und da müssen wir auch gucken, ob die Tools, die uns da gezeigt werden und die Leute, die uns da motivieren, ob die uns optimieren wollen, ob wir uns selbst optimieren wollen, um geiler zu sein und besser zu performen oder ob wir doch vielleicht mehr zu uns selbst kommen wollen.
Und wenn wir aber so mittendrin stecken, ne, in einem Moment, wo gerade ganz viel ist und man auch sehr streng mit sich ist und sehr hart zu sich ist und der Druck steigt und wächst, ist es ja gar nicht so einfach, zu diesem wahren Willen durchzudringen, weil da sind dann so viele Schichten oder Mauern, die wir irgendwie erstmal abtragen müssen, Und natürlich die Stimme in unserem Kopf so, boah, nee, ey, kann ich jetzt nicht, so keine Zeit für, also jetzt nicht auch noch das. Ja.
Das ist ein super, 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 ein ganz beliebter, super Ego-Spruch. Mhm. Nee, da, also ganz ehrlich, dafür habe ich jetzt keine Zeit.
Es ist ja eigentlich,
es lohnt sich.
Es lohnt sich nicht nur, ich sehe auch tatsächlich, ganz ehrlich, ich sehe keine Alternative.
Ja, die Alternative ist...
Die Alternative ist nicht schön, weil die Alternative ist letztendlich nämlich zwei Dinge. Nummer eins, wir hetzen von einem Ziel zum nächsten, aber wir nehmen den Weg gar nicht wahr. Ja? Und auf dem Weg liegt ja letztendlich das Wertvolle, nämlich die Erfahrung. Egal, ob das dann, wie der Weg aussieht, das ist ganz egal, ja, wie diese Erfahrung aussieht. Aber wir investieren ja ganz viel Kraft und Zeit in etwas und opfern uns auf, ja, also erschaffen ja etwas und rennen aber selber dran vorbei.
Du hast gerade gesagt, Kraft. Das ist ein guter Ansatzpunkt, um zu gucken. Kostet mich das, was ich hier betreibe, macht es mich leer? Kostet es mich mehr Kraft und Energie, als ich erhalte? Oder fühle ich mich, nachdem ich diese Sache gemacht habe oder während ich sie mache, eigentlich beflügelt und energiegeladen? So. Ey, wir sprechen hier natürlich nicht davon, wenn man irgendwie die Wohnung staubsaugen muss und dann sagt man da und sagt, oh, mein Superego sagt, ich muss jetzt die Wohnung staubsaugen und ich fühle mich danach irgendwie jetzt nicht energetisch mehr aufgeladen, also lasse ich das mal sein. Ich hoffe, das kann man differenzieren. Ne? Ich hoffe, das können auch die Leute, die zuhören, differenzieren, dass es jetzt ein bisschen komplexer ist. Oder eigentlich viel einfacher als das. Und auch da ist es immer mal so, selbst wenn man was macht, was einem Energie gibt, gibt es natürlich auch immer mal Phasen, in denen man mal irgendwie drüber sein muss und so weiter und so fort. Aber unter dem Strich die Erfahrung einer bestimmten Aufgabe, die Erfahrung einer bestimmten Arbeit, die grundlegende Erfahrung dieser Sache sollte uns beflügeln, Energie geben und nähren. So. Wie gesagt, so die grundlegende Erfahrung. Und da drin kann trotzdem sein, und das ist absolut auch True Will und das ist absolut auch Wahres selbst, ist zu sagen, okay, ich committe mich und ich gebe mein Bestes. Und ich setze mich für etwas ein und ich gehe in etwas auf und ich übernehme Verantwortung und ich bleibe auch im Angesicht von Schwierigkeiten auf meiner Spur, weil ich daran glaube, dass es sich lohnt. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht so, ja, ich bleibe da auf meiner Spur, weil ich reiß mich zusammen, ich beiß mich durch, ich robbe durch den Dreck so lange bis und so weiter und so fort. Die Unterschiede sind fein und manchmal gar nicht so leicht wahrzunehmen. Aber dieses Kraft- und Zeitaufwenden, wenn man zum Beispiel da mal reinspürt, und da ist der Punkt, man muss so wie so eine Art, wie so eine Scheibe Zeit ausschneiden und sagen, okay, Moment, stopp. Kurzen Moment nehmen, ein paar Mal durchatmen und sagen, okay, was ist hier gerade los? So, warum mache ich das hier gerade? Wie fühlt sich das denn jetzt gerade für mich an? Und wenn man dann merkt, dass die Gedanken reinkommen und sagen, ja, du musst jetzt ja da, dann damit einfach kurz zu bleiben und zu sagen, okay, pass auf, für eine Minute, für zwei Minuten, ich gucke jetzt einfach mal, wie fühlt sich das da gerade in meinem Körper an? Und das ist immer ein super Check. Was sagt mein Körper? Was sagt mein Körper? Fühle ich überhaupt meinen Körper oder bin ich total abgeschnitten von dem Gefühl meines Körpers? Bin ich nur in meinem Kopf? Bin ich nur in meinen Gedanken?
Und wird der Körper eng? Wird es im Brustraum eng oder im Hals? Ja. Ne?
Und auch eng kann manchmal auch cool sein, ne? Wenn man jetzt sagt, boah, das fühlt sich ganz eng an, aber irgendwie jetzt in meinem Hals oder in meinem Brustkorb oder sowas ist irgendwie so eine Enge, aber diese Enge ist energiegeladen und die sagt, ich hab Bock und so. Ne? Da gibt es keine Formel, so, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass sich die positiven Zustände tatsächlich eher nach Raum und nach Weite und nach Ruhe und nach Geerdetsein anfühlen. Die sind relativ klar und relativ beständig und relativ, vielleicht nicht per se gut, aber irgendwie, die haben eine Qualität von Klarheit und Weite. Und die anderen Zustände sind eher sehr flackernd und unstet und so. Und da kann man zum Beispiel, es hört sich jetzt wahnsinnig esoterisch an, ist es aber 0,0. Jeder von uns kann das spüren.
Ja, das glaube ich auch zu 100%. Und ich glaube auch, dass diese negativen Dinge, das, was sich nicht so gut für uns anfühlt, fühlt sich auch immer so an, als würde was mit uns passieren. Ja. Etwas, was uns aufobtruiert wurde von außen, auch wenn wir es hinterher selber machen. Aber es ist dieses so, ist
interessant,
ich muss das jetzt. Das ist so, okay, ich muss etwas gerecht werden, jemandem gerecht werden, auch wenn wir uns das selbst auferlegt haben. Und das Positive ist dieses Gefühl von, okay, das habe ich mir selber ausgesucht. Ich bin in einer aktiven Rolle und ich kann auch aktiv steuern. Und deswegen fühlt es sich auch viel leichter an für mich. Und daran merke ich das oft.
Das ist voll ein super schöner Gedanke. Fühlt sich jetzt in diesem Moment für mich sehr wahr an.
Und was ich öfter beobachte, ist auch bei den Dingen, die sich gut anfühlen für mich, ja, brauche ich eine Abwechslung, hattest du ja eingangs auch gesagt. Ne? Also entweder mit Freunden treffen, also etwas, wo es keine Agenda gibt. Egal, ob das jetzt Sport ist, ja? Etwas, wo ich dann in meinen Körper komme, jetzt, ne? Gerade wenn man viel mit seinem Kopf arbeitet, muss ich brauche einen anderen energetischen Ausgleich. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn der über einen längeren Zeitraum nicht da ist, haben wir eben auch schon gesagt, ne, dann werden nämlich aus den 2 Monaten 8 Monate und dann hast du 8 Monate ungesund gegessen, weil du dachtest, keine Zeit zu haben, auf deine Ernährung zu achten, 8 Monate keinen Sport gemacht, 8 Monate keinen energetischen Ausgleich betrieben, dich nicht mit anderen Menschen ausgetauscht und dann ist auf einmal... Ja, da ist der Preis ziemlich hoch, den man dann zahlt. Und da muss man auch aufpassen, auch bei den Dingen, die positiv sich anfühlen. Weil sonst wird nämlich aus etwas, was sich positiv anfühlt, auf einmal doch etwas, was sich wieder wie eine Pflicht anfühlt. Weil man sich selber, wie nennt man das, runtergewirtschaftet
ausbrennt.
Ja. Ja, wir sind einfach alle sehr komplexe Wesen und brauchen einen komplexen Haushalt, kann man das so sagen? Einen inneren.
Total. Ich überlege, also ich spüre dem jetzt gerade so nach. Natürlich gibt es auch Aktivitäten, die so viel Spaß machen, dass man da wirklich irgendwie Stunden, Tage, Wochen damit verbringen kann. Aber wenn der Moment kommt, indem man merkt, dass es enger wird, dass es irgendwie mehr Druck gibt und so weiter und so fort. Und wenn man den Moment irgendwie merkt und wenn man es dann schafft, den Moment irgendwie wahrzunehmen und zu gucken, was ist denn da los, das ist ein sehr guter, unser Körper macht das dann zum Beispiel vielleicht manchmal durch Krankheit. Der sagt uns dann, warte mal ganz kurz, bitte einmal hingucken, bitte mal schauen. So. Und unser Geist macht das durch Stress oder durch Depri-Phasen oder durch Angstzustände oder durch, also das hört sich jetzt einfach so krasser, Depri, Angstzustände und so, das muss ja nicht immer gleich was Klinisches sein, das können ja, wir alle kennen das so, ne, wenn wir uns einfach total down fühlen oder wenn wir irgendwie so total so Schiss haben vor bestimmten Sachen und alles problematisieren in bestimmten Phasen, das können durchaus auch Signale sein dafür, dass es sich lohnt, in dem Moment einfach mal ein bisschen zu gucken und ein bisschen hinzuschauen. Meistens tun wir es aber nicht, sondern bügeln drüber. Und wenn wir da 5-mal drüber bügeln, dann okay. Aber wenn wir 15-mal drüber bügeln, dann wird es irgendwann schwierig.
Ich fand es auch super interessant, was du erzählt hast, bevor wir den Podcast jetzt hier aufgenommen haben, dass diese Angstzustände in Phasen von Überlastungen hochkommen können. Und wie hattest du es ausgedrückt? Der Körper versteht nicht oder der Geist versteht nicht, okay, warum ist sie jetzt so angespannt oder warum ist er jetzt so angespannt, weil das entspricht ja nicht der Lebensrealität, weil eigentlich...
Es ist Stress, ne? Also nach dem, was ich gelesen habe, mhm. Gelesen und gehört aus Verhaltenstherapie und bestimmten psychologischen Ansätzen. Ich kann mich jetzt nicht dafür verbürgen, dass es stimmt. Ich kau das nur wieder so. Aber ich fand es interessant und es ist mir eingeleuchtet. Mhm, in Phasen, in denen wir sehr gestresst sind, hängt sich unser Geist, unsere Psyche an irgendwelchen Fehlern, die wir gemacht haben oder an irgendwelchen Situationen gerne mal auf und problematisiert die und macht die zu einem Riesenthema als Outlet irgendwie für diesen psychischen Stress und diesen Druck, unter dem wir stehen. Das heißt, auf einmal wird irgendwie was, was normalerweise objektiv betrachtet total Pillepalle ist, wird zu einem riesigen Problem, mit dem wir uns total stressen und wo wir wirklich an uns selbst zweifeln und denken, oh mein Gott, und wie soll ich das jemals schaffen? Oder, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Wie kann ich mir das jemals vergeben? Und so weiter. Und wenn wir in einem nicht gestressten, nicht so unter Überdruck stehenden Zustand wären, dann wäre dieselbe Tatsache oder dasselbe Gefühl oder dieselbe Erinnerung für unser gesamtes System gar nicht so relevant. Dann könnten wir das viel gesünder verarbeiten und würden vielleicht eine viel praktischere Lösung für die Situation finden oder uns gar nicht so sehr damit beschäftigen. Aber dadurch, dass unser Geist, unsere Psyche so unter Druck steht, halten wir uns daran fest und problematisieren das. Und das scheint anscheinend für Menschen mit Depressionen oder in depressiven Phasen und Zuständen recht typisch zu sein.
Und daraus kann ja auch ein ganz unschöner Kreislauf entstehen, weil umso öfter wir Gedanken haben, die mit einer starken Emotion gekoppelt sind, umso einfacher kann unser Gehirn darauf zugreifen. Ja, unser Gehirn funktioniert so, wie es mehrheitlich vernetzt ist. Und was dann passiert ist, dann liegen wir irgendwann im Bett und haben eigentlich gar keinen Stress. Und das kennen wir auch alle. Und sind eigentlich entspannt und sind trotzdem auf einmal kommen diese Ängste hoch, weil dieser Gedanke einfach präsent ist, weil wir ihn oft gedacht haben, beim jeden Mal denken, ist da so eine neuronale Verbindung entstanden. Unser Gehirn wird dann in die Richtung, in die Angstrichtung vernetzt, mehrheitlich.
Die Frage ist auch so ein bisschen, was ist da, Henne oder Ei? Ja. Ne? Also haben wir erst blöde Gedanken oder stehen wir erst einfach unter Stress oder irgendwie unser System überlastet und dadurch entstehen dann diese Gedanken. Ne? Aber klar, if you fire together, you wire together, ist ja dieser Spruch. Ne? Wenn die Sachen im Kopf sich gegenseitig befeuern, die Synapsen, ne? dann schaffen die Verbindungen. Und je öfter diese Verbindungen befeuert werden, wie war das, was war noch dieser Vergleich? Je öfter man irgendwie über den Feldweg fährt, desto mehr wird die Straße da geebnet quasi. Ne? Mhm. Dann kommt man nachher mit dem Auto viel schneller durch. So. Und so ist das auch damit, mit Gemütszuständen. Und dann, wir können uns absolut dazu trainieren, gestresst, unter Druck, unter Anspannung und so weiter zu sein. So, absolut. Aber die gute Neuigkeit
wir
oder die gute Nachricht ist,
wir können uns auch in die andere Richtung trainieren und konditionieren.
Richtig. Und das Geile ist, dass wir anscheinend noch nicht mal so viel Zeit dafür aufbringen müssen, uns in die positive Richtung wieder zu entwickeln, wie in die negative. Manchmal reicht ja, also ich sag mal so, wenn man in eine Psychotherapie geht, ne, da sitzt man ja jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden, sondern da sitzt man dann 1 oder 2 Mal die Woche 1 oder 2 Stunden. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann scheint das ja sogar zu helfen bei Dingen, mit denen man vielleicht Jahre gekämpft hat vorher. Das heißt, es scheint so zu sein, also das heißt jetzt nicht the easy way out, aber es scheint so zu sein, dass wir dann doch, wenn wir es tun und wenn wir möchten und wenn wir da hingucken, wir alle diesen Zugang zu diesen positiven Mindstates doch dann irgendwie recht schnell auch schaffen können. Das ist eigentlich erstaunlich.
Und der positive Nebeneffekt ist ja, dass gleichzeitig die negativen Verbindungen abgebaut werden. Umso positivere Gedanken ich habe oder mich dahin trainiere, umso weniger Negative habe ich und umso weniger kann unser Gehirn darauf zugreifen. Das ist ein bisschen wie mit Mathe, Vektorrechnung in der Schule.
Eine Sache, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne, Vektorrechnung.
Ich auch nicht mehr und wahrscheinlich auch niemand, der zuhört, weil wir es einfach seit sehr vielen Jahren nicht mehr benutzt haben, nicht mehr gedacht haben. Und deswegen kann unser Gehirn auch nicht mehr darauf zugreifen. Ganz so einfach ist es nicht mit den negativen Gedanken, weil natürlich umso weniger wir sie denken, umso weniger Zugriff haben wir auf sie. Aber Angst ist, glaube ich, auch einfach eine natürliche menschliche Emotion oder auch Zweifel oder Unsicherheit. Also gibt es überhaupt ein Leben ganz ohne?
Nee, ich glaube nicht. Also da sind zwei total wichtige Sachen so. Das ist eine Sache, die du ja auch in den Mindful Mornings irgendwie oft ansprichst, ist einfach die Macht davon, wie unsere Gedanken und die Art, wie wir unseren Geist nutzen, positive Verknüpfungen schaffen kann. Ne? Dass wir also durch positive Erlebnisse, durch positive Eingebungen, durch positive Gedanken auch wieder positive Verknüpfungen schaffen. Das ist total richtig, weil so funktioniert das Gehirn. Auf der anderen Seite ist halt auch total wichtig, nie aus den Augen zu verlieren, dass das keine Komplettlösung ist, denn wenn wir uns nur darauf verlassen, dann passieren zwei Sachen. A, wir beschäftigen uns wieder total mit so einem Willen, ich darf jetzt nur noch positiv denken und wenn ich negativ denke, dann tue ich mir selbst was Schlechtes und da kann man ganz schnell in so eine Wertung kommen und da kommt man ganz schnell wieder in so einen Performance-Zwang, was irgendwann dazu führt, dass man jeden Tag ich sage das immer so total plakativ, als Karikaturbeispiel von so Self-Help-Menschen, die dann jeden Morgen vorm Spiegel stehen und sagen, Tony Robbins hat das auch mal gesagt, lustigerweise, der große Self-Help-Guru hat gesagt, wenn man im Garten steht und die ganze Zeit sagt, da ist kein Unkraut, da ist kein Unkraut, da ist kein Unkraut, dann ist trotzdem noch Unkraut im Garten so. Ne? Aber wenn man sagt, da ist Unkraut, aber ich habe die Kapazität, mich um dieses Unkraut zu kümmern, und es auszurupfen und währenddessen richte ich meinen Fokus auf die Blumen und ich rupfe das Unkraut aus, damit die Blumen besser wachsen können. Mein Wunsch ist es, schöne Blumen zu haben und deswegen kümmere ich mich um das Unkraut. So, das ist ein gesunder und ein realistischer und ein positiver Ansatz. Ne? Und deswegen, um das Positive zu kultivieren, ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir immer auch negative Gedanken haben werden, dass wir immer auch uns selbst und andere bewerten werden, dass wir immer auch Angst haben werden. Angst ist ein natürlicher Mechanismus des Menschen, dass wir immer auch mal nicht so gut drauf sind und so weiter. Und da müssen wir einfach auch vor allem eine gewisse Ruhe und eine gewisse Entspannung entwickeln und dann wirklich im Garten stehen und zu sagen, okay, heute ist echt viel Unkraut. Aber ich kultiviere die Sicherheit und das Vertrauen darin, dass ich die Skills habe, die ich benötige, um dieses Unkraut zu jäten und meine Blumen zu düngen. Und ich habe das Vertrauen darin, oder ich kultiviere langsam, aber sicher das Vertrauen darin, dass die Blumen trotzdem noch da sind, auch wenn sie gerade von Unkraut übersät sind. Also die Lösung ist dementsprechend nicht, sich das Unkraut auszureden, sondern trotz des Unkrautes immer den Blick auf die positiven Dinge zu werfen und sich dadurch Kraft zu sammeln, um mit dem Unkraut umzugehen. Das war jetzt für jemanden, der in seinem Leben zweimal im Garten gewesen ist, ein sehr im wahrsten Sinne des Wortes blumiges Beispiel. Tata!
Ja, du... Ja, hast du auch gerade was sehr Schönes gesagt oder diesen schönen Vergleich mit der Selbsthilfeindustrie gebracht. Da wird uns ja auch ein Image verkauft, ne? Ist ja auch klar. Also wenn es um solche Themen geht und
ich gieß mir
da ist dann eine schöne lachende Frau oder ein schöner lachender Mensch, der glücklich aussieht, an einem schönen Ort, irgendwo in Bali.
Oder wherever.
Oder wherever, ja. Und alles ist leicht und glücklich und blumig. Und das ist dann die Lösung. Das ist schön. Das ist natürlich auch ein viel schöneres Image. Das lässt sich viel besser verkaufen. Und ich finde das immer sehr gefährlich, weil das halt auch so wahnsinnig unter Druck setzt. Also A, gibt es ein Versprechen ab, was es nicht halten kann. Ja, das ist mal das allererste.
Kann eine schöne, eine tolle Motivation sein halt. Ne? Ist genauso wie wenn man Menschen sieht, die ein tolles Sixpack haben. Dann
genau,
sagt man vielleicht auch, boah, ich habe Bock, Sport zu machen. Super.
Genau, aber
wenn der Typ ein Sixpack dir dann verkauft, du musst nichts machen, außer irgendwie zweimal am Tag in den Spiegel gucken, dann wird es schwierig.
Aber ich finde es schon auch noch ein bisschen anders, weil der Typ mit dem Sixpack, da ist ganz klar, okay, das Ergebnis, wenn ich dann ins Fitnessstudio gehe, ich möchte diesen Sixpack haben. Aber das Ergebnis, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, heißt nicht, dass dann alles shiny ist.
Oh ja,
ja?
That's right.
Und auch im Umkehrschluss heißt das auch nicht, dass ich an einem schönen Ort, an einem tollen Strand sitzen muss, um mich gut zu fühlen. Weißt du? Das ist ja auch was sehr, sehr Positives. Das kann nämlich überall sein.
Also ich habe in Thailand 3 Wochen am Strand gesessen, wie du weißt. Ich meine, mir ging es jetzt da nicht schlecht. Aber hatte mich vorher so ausgebrannt und so überarbeitet, dass ich da gesessen habe. Und allein die Entscheidung, gehen wir heute Abend links rum zum Essen oder rechts rum zum Essen, hat mich so überfordert, dass ich einfach abgestellt habe und ins Bett gegangen bin.
Ich habe einen derben Anschiss gekriegt, als ich die Frage gestellt habe, wo wollen wir essen gehen?
Ja, was fällt dir auch ein, mich zu fragen, wo wir essen gehen wollen? Also ich bitte dich. Ja, aber da kann man auch 3 Wochen in Thailand am Strand sitzen und einfach so ausgebrannt sein, dass man da irgendwie, ich meine, das weiß ja auch jeder, ey, dann freut man sich die ganze Zeit aufs Wochenende und dann sitzt man am Wochenende nur auf der Couch, wenn man so am Sack ist. Ne?
Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es da so viele Layers gibt und ja, so ein Image, das überhaupt nicht verkörpern kann, auf was für eine Reise man sich da macht oder wie komplex das alles ist. Manchmal gibt es auch Tage, da sehe ich dann das Unkraut und ich bin vielleicht nicht des guten Willens oder des guten Mutes und weiß, naja, okay, Unkraut, scheiße, aber ich sehe das Positive, ich habe die Tools. Sondern manchmal kommt ja auch was Neues an die Oberfläche, wenn wir mit uns selber arbeiten, ist ja das größte Geschenk, dass immer noch eine neue Schicht abgeht.
Weißt du was?
Und noch eine neue Schicht abgeht.
Wichtiger, viel wichtiger, als zu sagen, ich habe die Tools und ich sehe das Gute und so weiter. Das ist schon wieder so gedrückt.
Mhm.
Ey,
Unkraut sind auch Blumen.
Wenn man einfach, auch selbst das ist ein Konzept, ne? Wenn man einfach das Unkraut sieht und mal damit sitzen bleibt und einfach mal sagt, okay, wie fühlt denn sich das an, das Unkraut? Wie fühle ich mich? Was ist da los? Und nicht, was ist da los im Sinne von, wie kommt das da hin und was ist das für eine Sorte Unkraut und ist das jetzt irgendwie Löwenzahn oder Möwenmahn, sondern, okay, wow, that's what it is. Und das ist kontraintuitiv. Wir wollen sofort in Lösungen, wir wollen in Erklärungen und so weiter und so fort. Aber Lösungen und Erklärungen sind immer noch mehr Arbeit. Mhm. Und manchmal ist die Arbeit und der Effort und die Energie, die wir da reinstecken, ständig und es muss besser und das ist das Problem.
Mhm.
Und manchmal ist das Unkraut, was da wächst, etwas, was sich, wenn wir lange genug spüren und da bleiben, ich wollte sagen, von alleine auflöst, aber es löst sich nicht von alleine auf. Aber vielleicht löst sich manchmal von alleine auf. Wir sprechen ja von geistigen Zuständen. Ne? Und da ist es so, ich glaube, der aller wichtigste Punkt ist, da zu sein und erstmal nichts
zu wollen,
fixen, verändern, verbessern zu wollen, sondern einfach mal da zu bleiben. Und das ist der große Knackpunkt in diesem Ganzen. Self-Help, Coaching und so weiter.
Und gute Coaches oder gute Psychologen, gute Psychiater.
Und
was
gute
auch,
Meditationslehrerinnen und Lehrer.
Die wollen nichts. Ja, die wollen, die geben dir keine Lösung. Also der beste Coach ist ja der dir überhaupt keinen Ratschlag gibt.
Ja,
und, sondern und der dir die Fragen stellt, die du dir auf deine Art und Weise beantworten kannst.
Ja, und der Buddhismus macht es auch auf eine geschickte Art und Weise. Der sagt, Samsara ist immer da und hört nie auf. Also dieser, dieses Unkraut, es wird immer neues Unkraut geben und so weiter und so fort. Das, und auch die Erleuchtung schaltet nicht das Unkraut ab. Ne? Drop all hope.
Aber, ja, es ist, ja, aber es hört sich jetzt so negativ an. Ist es aber nicht.
Es ist wundervoll.
Es ist wundervoll, weil das ist nämlich diese Größe des Lebens oder die Vastness des Lebens, ja. Also was wäre man denn, wenn jetzt alles immer nur toll wäre? Ja? Also ich nehme mal das Gefühl von Melancholie, ja? Weil ich bin ja auch eher, also ich bin jemand, der Melancholie liebt. Ich liebe solche Gefühle und die auch eine gewisse Tiefe, manchmal auch eine Schwere haben. Ich meine, schau dir Poesie an, Musik. Ja, die großen Texte, die dich wirklich berühren, da Gefühl ist nicht nur positiv.
Wir möchten
Tiefe ist nicht nur positiv.
Es geht ja auch darum, alles zu fühlen. Genau. Es geht ja auch darum, das Leben zu leben. Es geht darum, die Dinge mitzunehmen. Es geht darum, zu erfahren.
Ein volles Leben aus, wie sagt Brené Brown, aus vollem Herzen leben. Ja? Und
Emotionen. Was nicht heißt, dass wir, weißt du, wenn wir uns das Bein brechen, dann auf der Straße rumhopsen müssen und sagen müssen, ach, ist das geil, ich habe mir das Bein gebrochen.
Nein. Es gibt keine Alternative.
Genau, aber, warte, aber, wenn wir uns das Bein gebrochen haben, die einzige Art, irgendwas damit machen zu können, ist es erstmal wahrzuhaben und zu sagen, ja, ich habe Schmerzen. Erstmal zu sagen, ich habe Schmerzen und dann zu sagen, wo kommen die Schmerzen her? Ach, die scheinen im Bein zu sein. Und da dann hinzugucken und dann zu sehen, oh, da ist aber ein Knick drin. Und dann zu sagen, okay, was mache ich als nächstes? Und so weiter und so fort. Ne? So. Und dann geht man zum Arzt und dann muss das trotzdem heilen. Und dann muss man den Gips drum machen oder eine OP und so weiter und so fort. So, beim Körper ist uns das relativ klar. Und beim Geist ist es ähnlich. Wir müssen erstmal hinschauen und dann müssen wir wahrhaben und dann müssen wir gucken, was das ist. Und dann müssen wir und so weiter und so fort. Ja? Und dann können wir uns kümmern. Und das Ding ist, wenn wir bei einem gebrochenen Bein uns dann vor den Spiegel stellen würden und sagen würden, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, ich muss positiv denken, nein, das tut nicht weh und wenn ich Schmerzen habe, habe ich was falsch gemacht und so weiter, dann passiert gar nichts. Das bringt uns nirgendwo hin, nirgendwo hin.
Und da kommen wir wieder zu dem, was du ja eben auch schon gesagt hattest, wir müssen gar nichts, wir müssen nichts zum Glück, aber wir dürfen in diesen herausfordernden Phasen uns die Momente nehmen, in denen wir einfach mal spüren, ohne eine Agenda, und fühlen, okay, wo in meinem Körper sitzt denn eigentlich dieses Gefühl? Und was fühle ich überhaupt? Wo in meinem, das hilft mir, wirklich zu gucken, zu schauen, so einfach nur da zu sitzen und zu fühlen, wo fühle ich mich überhaupt? Fühle ich mich nicht? Wo fühle ich was? Was fühle ich da? Wenn ich es beschreiben würde, was ist da? Aber am besten, ohne darüber viel nachzudenken, sondern einfach nur zu fühlen. Und dann passiert auch ganz oft was. Ja, dann passiert, dass du in deinem Körper, wie gesagt, diese Enge spürst oder halt eine Weite oder dass du, dass du anfängst zu weinen oder vielleicht fängst du auch an zu lachen. Ja, es passiert was, passiert aber etwas aus dem Körper heraus.
Und dann
damit sein, einfach damit sein, damit sein und alles, was dann kommt und das hilft mir immer wahnsinnig, ist alles, was da kommt, kommt aus mir. Und wenn ich das Gefühl habe, dass etwas aus mir kommt, dann bin ich wieder in einer aktiven Rolle.
Nein, dann bist du auch nicht mehr machtlos. Na,
genau, dann bin ich nämlich kein Opfer.
Punkt.
Dann bin ich nicht machtlos. Dann ist das nicht etwas, was mit mir passiert, sondern das mache ich selber.
Ja.
Und was ich selber mache, da muss ich, selbst wenn es Angst ist, keine Angst vor haben. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an.
Es ist ein Teil von dir.
Aber es ist ein Teil, das bin ich, das ist ein Teil von mir. Ich finde es ganz schön.
Ist auch ein Teil von dir, der vielleicht gehört werden will, der gesehen werden will.
Danach kann man dann gucken, wenn man will, okay,
manchmal
wo liegt das drin?
Aber
einfach fühlen reicht oft. Und ich mag dieses Bild von Emotionen, die mal wie meine Kinder sind. Wir haben ja immer das Gefühl, so diese Emotionen sind so machtvoll und so groß und können uns überfluten und ja, wie so Staudämme, die brechen und wir sind die ganze Zeit irgendwie im Gucken, dass wir nicht untergehen. Aber in Wahrheit, wenn ich nämlich nichts die ganze Zeit wegdrücke, wenn ich dann da sitze und das mal zulasse, dann sind Emotionen letztendlich nichts anderes so als meine Kinder. Okay, das ist dir jetzt too much, ne?
Ich denke darüber nach.
Also diese Größe, die wollen gehört werden, ja? Die wollen, dass man sich kümmert. Eine Emotion, umso mehr wir die wegdrücken, umso lauter wird die dann in einer ganz anderen Situation. Ja? Aber wenn ich die anhöre, in dem Moment, wenn es mir jetzt, wenn ich heute, weiß ich nicht, wenn einen wahnsinnigen stressigen Tag habe, mich schlecht fühle oder einen Druck habe oder keinen stressigen Tag habe und trotzdem irgendwie merke, boah, keine Ahnung, irgendwas ist komisch und mich hinsetze und das einfach fühle und egal was dann passiert, das passieren lasse, es ist immer so, dass es mir danach besser geht. Es ist immer so, dass danach eine Veränderung ist.
Es ist manchmal.
Weil ich mich gekümmert habe. Ich habe einem Anteil in mir oder in dem Fall dieser Emotion Aufmerksamkeit gegeben. Ich habe mich gekümmert und dann muss sie nicht mehr so laut schreien.
Ja. Natürlich gibt es auch dort Ausnahmen, denn manchmal ist es so, dass zum Beispiel, wenn es um traumatische Erfahrungen geht,
okay,
dann kann so eine Aktivieren dieser Geschichte zur Retraumatisierung führen. Das heißt, wenn es wirklich jetzt um psychotische Zustände geht, okay, und so weiter,
ja,
und so fort. Naja, man muss das immer so ein bisschen als Disclaimer dazu sagen, weil manche Leute ja auch zuhören und wirklich sich in einer Krisensituation befinden. Und wenn man denen jetzt sagt, setz dich einfach hin und spür mal, dann, ne? So, wir sprechen hier jetzt erstmal grundlegend davon, dass wir grundlegend gesund sind und dass wir mit auch intensiven Gemütszuständen, mit Verlust und mit Trauer und so weiter auch arbeiten, aber dass wir erstmal grundlegend gesund sind. So. Dazu ist mir auch die ganze Zeit noch was eingefallen, nämlich das kann man alles irgendwie selber ausprobieren, aber ich wäre von alleine auf all das Zeug gar nicht gekommen. Ich bin immer wieder darauf angewiesen und es hilft mir unheimlich, da jemanden zu haben, der mich dabei anleitet oder in einer Gruppe zu sein mit Leuten, die sich damit beschäftigen oder auch irgendwie diese Techniken mal wirklich erklärt zu bekommen und dass jemand mich dabei unterstützt in diesen Suchen. Und zum Beispiel fiel mir jetzt nur ein, es gibt eine Art der sage ich jetzt mal, psychologischen Arbeit, die heißt Somatic Experience oder Somatic Experiencing, wo es darum geht, über den Körper mit Emotionen, Gefühlen, Gedanken und so weiter zu arbeiten. Und die Leute, die Somatic Experiencing betreiben, die sind darin geschult, dich immer wieder in den Körper zu holen und immer wieder zurückzuholen. Und wenn du in deine Stories in deinem Kopf gehst, die immer wieder sagen, okay, da habe ich jetzt eine ganze Menge gehört aus deiner Vergangenheit und so weiter. Aber wie fühlt es sich jetzt an, in diesem Moment? Was kannst du davon jetzt spüren und so weiter? Und manchmal braucht man das ja, manchmal braucht man einfach irgendwie einen guten Guide, wenn man nicht weiß, wo es lang geht, so, dann hilft es einfach, jemanden zu haben, der ortskundig ist. Und das ist total gut und total wichtig. Und deswegen würde ich, wenn euch das interessiert, ne, wirklich empfehlen, guckt euch mal um. Es kann Somatic Experiencing sein, es kann aber auch irgendwie jemand sein, der eine gute Meditationspraxis, also Insight Meditation, Vipassana, wo auch geguckt wird, was ist denn da eigentlich los, oder Ruschen-Praxis aus dem Dzogchen und so weiter, also irgendwie sowas betreibt, um so eine gewisse Landkarte zu haben dafür, wie kann ich eigentlich bei mir selbst hinschauen.
Ansetzen. Ne? Und da gibt es ganz unterschiedliche, ja, ganz unterschiedliche Formen der Arbeiten auch.
Total, ja.
Aber das mit der Somatic Experience finde ich auch super interessant. Meine Ausbildung als Facilitatorin war es ja auch ähnlich, ne? Also da geht man ja auch davon aus, dass Traumata sich in den Zellen speichert.
Ja.
Und in den Zellen auch gelöst werden kann, in sogenannten Prozessen. Und da haben wir die Menschen oder die Klienten oder wie man das nennen möchte.
Menschen ist doch ein schönes
Menschen
Wort.
Menschen finde ich viel schöner. Ich finde das deswegen, ich finde das Wort Klient so, weiß ich nicht, das ist Menschen. Begleitet Menschen durch Prozesse, Erinnerungsprozesse, in denen sie dann die Traumata, die in den Zellen gespeichert sind, ein Stück weit auflösen können und ganz viel auch durch ganz gezielte Arbeit mit dem Körper. Ja. Gleichzeitig mit dem Geist, das ist dann schon fast was Meditatives, als wenn du jemanden durch eine Meditation führst, im Endeffekt machst du das, aber halt auch über den Körper noch zusätzlich. Und das ist etwas, ja.
Es ist total kraftvoll, der Körper speichert so viel. Ja, der Körper speichert so wahnsinnig viel.
Und speichert auch Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass er sie gespeichert hat. Also auch von vielleicht unseren Eltern oder Großeltern.
Also ich würde ja jetzt mal auch wieder, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich stelle jetzt einfach mal von dem, was ich so bisher mitbekommen habe und was so zurzeit eigentlich mal so ein bisschen der Konsens zu sein scheint, ist, dass wir durchaus die Päckchen unserer Vorfahren miterben. Das Positive daran ist, wir erben auch die Weisheit und wir erben auch die Lösungen und wir sind ja das Ergebnis davon, dass hunderte von Generationen von Menschen schon auch Probleme gelöst hat, sonst wären wir gar nicht da.
Und das ist ja jetzt wissenschaftlich auch bewiesen und die Schamanen zum Beispiel wissen das natürlich schon viel länger.
Absolut.
Ja, also deswegen arbeitet man im Schamanismus ja ganz viel mit den Ahnen. Und genau mit den Ressourcen, die man in den Ahnen wiederfindet.
Ich habe gerade die Beginner, was los, Digga? Ahn mal. Ahnst du den? On that note, ist mir gerade nur eingefallen, ich meine mich zu erinnern, dass das Wort Klient, so scheiße, wie wir das jetzt finden, eigentlich schon ein Upgrade ist von Patient.
Okay.
Und ich glaube, dass Carl Rogers, Psychologe, der das personenzentrierte Coaching quasi eingeführt hat oder personenzentrierte Gesprächsführung, Client, der hat es dann Client-Based genannt, der hat halt gesagt, okay, das sind keine Patienten, weil das Wort Patient stigmatisiert Menschen sofort als krank. Ne? Also für ihn waren das dann Klienten. Und dann hat sich das sogar nochmal weiterentwickelt. Heutzutage sagt man ja teilweise Coachee, ne? Oder irgendwie whatever, so. Aber tatsächlich ist das Wort Klient schon echt ein, das war schon irgendwie Next Level von Patient.
Okay.
Random, unnötiges Wissen und noch nicht mal Wissen, sondern ich glaube, dass das, ich meine das aufgeschnappt zu haben.
Wir bleiben einfach beim Mensch.
Wir bleiben beim Mensch und
bei,
bei den Beginnern, was los, Digga?
Weil wir Menschen sind.
Gehen wir jetzt ins Bett.
Genau, es ist 1 Uhr nachts. Das war sehr schön mit dir. Ich freue mich jetzt, mit dir ins Bett zu gehen. Darf man das hier so sagen?
Oha, ja. Hallo. Tja, ist doch ein guter Punkt, jetzt aufzuhören. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und ja.
Danke, dass du hier warst.
Ich bin ja eh hier.
Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich so komisch an, das zu sagen.
Ja, mein Weg war nicht so weit.
Dein Weg war nicht
so
weit?
Mein Weg war nicht so weit.
Ich habe dir auch vorher einen Kaffee gemacht.
Das ist richtig. Ich habe den halb getrunken und bin direkt durch die Decke geballert.
Was sonst nicht passiert, weil eigentlich machst du ja immer den Kaffee.
That is right. Okay, so, okay. Bevor wir euch weiter damit langweilen. Schön, dass ihr zugehört habt und alle weiteren oder wenn ihr Lust habt, bitte schaut auf jeden Fall bei Sarah vorbei, bei den Mindful Sessions und bei ihrer Facebook-Seite. Es lohnt sich. Sarah hat irgendwie eine viel größere Community bei Facebook als ich, was ich super finde und was daran liegt, dass Sarah sich da sehr involviert und sehr kümmert. Und ich weiß es, weil sie wirklich teilweise hier wirklich bis 18 Stunden nachts um keine Ahnung was sich darum kümmert. Weil es eben auch was ist, was sie zum größten Teil, glaube ich, auch einfach erfüllt. Und da gibt es eine Facebook-Gruppe, wo die Leute sich austauschen, wo reger Austausch herrscht und so. Und das ist total gut. Und wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, schaut euch das an. Das ist wirklich, ist echt schön, super. Und ich habe großen Respekt und große Bewunderung dafür, was da passiert und so. Und das sage ich nicht nur, weil Sarah meine Frau ist, sondern auch, weil ich sonst Ärger kriege. Nein. Weil es wirklich so ist. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und natürlich, ne, falls ihr Mikes Podcast nicht kennt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, auf jeden Fall hört unbedingt rein.
Meditation Coaching in Life heißt er.
So sieht's aus, so hört er sich an und
genug.
Genug, ich muss ins Bett.
Euch allen eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
Einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid.